Puls.
Ich habe länger nicht mehr das Gefühl gehabt, dass wenn ich mit Leuten zu tun hatte, die erfolgreich im Hip-Hop unterwegs sind, dass die dann noch wissen, wo die herkommen und dass sie vielleicht auch daran denken, was zurückgeben zu wollen.
Schacht und Wasabi, der Deutschrap-Podcast von Puls.
Hallo Jule.
Hallo Falk Schacht, wie geht's dir?
Was geht ab bei dir? Ich wollte schneller sein als du, hast du gemerkt, ne?
Ja, es geht einfach nichts. Ich bin richtig so in einem Herbstloch irgendwie. Ist nicht so richtig nice.
Oh, das geht auch wieder weg.
Ja, du bist vor allem Hamburger. Ich meine, bei euch ist ja gerade erst irgendwie, ihr lauft ja erst richtig warm bei dem Wetter. Wahrscheinlich ist es aber auch schon das ganze Jahr bei euch so gewesen. Obwohl, nee, ihr hattet gutes Wetter.
Redest du jetzt Classic. Von Corona oder vom Wetter?
Vom Wetter. Ich rede von dem Hamburger Schietwetter. Sagt man Schietwetter oder
Shitwetter? Das gibt's gar nicht. Das ist eine statistische Fehlinterpretation.
Okay, ja, okay. Jetzt nimm mir alles, wirklich, nimm mir einfach alles.
Was denn? Also, was wird dir besser gefallen, wenn es bei uns besser oder schlechter ist?
Schlechter wird mir besser gefallen.
Okay, hier ist wirklich richtig mieses Wetter. Es ist so täglich am Regnen und kalt und so. Du hast es sehr gut.
Ich muss dir was erzählen. Meine Mutter hat, als wir Kinder waren, immer so eine richtig geile Spaghetti Bolognese gemacht. Und ein Kumpel von meinem Bruder, Shoutout an Florian, war immer bei uns zum Essen. Und meine Mutter hat sich so richtig Mühe gegeben und hat so die Bolle auf den Tisch gestellt. Und Florian hat immer meine Mutter angesehen und meint so, ah nee, ich esse lieber Ketchup zu den Nudeln. Und meine Mutter, die ist halt voll der freundliche Mensch. Und die hat natürlich dann immer einfach Ketchup geholt. Meinte so, jo, hier Ketchup. Aber ich sag mal so, ich hoffe, dass Florian inzwischen irgendwie Bollo isst, weil ich fand es richtig krass, dass meine Mutter da einfach irgendwie 6 Stunden lang die Bollo durchkochen lässt und Florian hat sich einfach Ketchup gegönnt. Aber falls Florian sich keine Bollo gönnt, dann könnte er sich ja jetzt ein ganz bestimmtes Ketchup holen. Falk Schacht, welches?
Also ich muss vorweg schicken, dass ich in meiner Kindheit auch sehr viel Nudeln mit Ketchup gegessen habe.
Hast du Ketchup Bollo vorgezogen, wenn du welche angeboten bekommen hast?
Es ist die Frage, ob man für was Geld da war.
Nee, ich verstehe das voll, aber wenn du jetzt irgendwie bei anderen Kindern zu Gast warst, hast du trotzdem lieber Nudeln mit Ketchup gegessen, weil du es kanntest einfach? Also ist es eine Gewohnheitssache oder?
Nein, es ist keine Gewohnheitssache, es ist tatsächlich eine Geldsache. Dann würde ich natürlich eine Bolo nehmen.
Ach so, okay.
Und Young Horn kann sich aber auf jeden Fall Ketchup leisten. Wie kriegen wir die Kurve da jetzt rein, ne? Das ist nicht
also,
so einfach.
Ich finde, wir kriegen die Kurve super easy, weil auf diesem Ketchup einfach draufsteht. Und ich finde es einfach einen sehr, sehr geilen Marketingspruch. Mama, Fragezeichen, haben wir Ketchup noch? Und die Antwort ist dann auf dieser Verpackung, ja, wir haben Ketchup noch, Ausrufezeichen.
Warum reden wir überhaupt darüber? Wir reden deshalb darüber, weil das hier ein Update ist. Wir haben ja letzte Woche und auch schon ein, zwei Mal davor darüber gesprochen, dass Rapper im Nahrungsmittelsektor unterwegs sind und Young Horn schließt sich da an mit einem Ketchup, das jetzt Teil seines neuen Merches ist. Also er hat wohl letztes Jahr Merch gemacht, was sich mit, was so das Young Horn Sonnenstudio darstellen sollte. Jetzt ist er halt zum Ketchup Hersteller aufgestiegen. Ich interpretiere das so, dass es eine temporäre Aktion ist, ein Spaß, man hat Spaß. Es sieht auch professionell aus, also ich hätte es nicht bemerkt, wenn man es mir nicht extra gesagt hätte, dass es sich um Merchandise handelt.
Sie haben ja sogar für dieses Ketchup extra eine GmbH gegründet, die den Namen Huren und Söhne Ketchup GmbH trägt.
Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob du da eventuell mehr der Wunsch, der in dieser News-Mitteilung drin war, ob der da jetzt, losgegangen ist, um eine Ketchup GmbH zu gründen. Das fände ich extrem geil.
Also ich glaube sogar, ich weiß, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, aber muss man nicht sogar, wenn man Sachen verkauft, kann man das überhaupt? Vielleicht sind da draußen irgendwelche Nerds, was so Firmengründung und Produktverkaufen angeht, aber muss man nicht, wenn man Waren verkauft, eine GmbH eh dafür haben?
Nein.
Nein, okay. Ja, gut.
Wenn du und ich irgendwas zusammen einfach schon nur tun, dann haben wir schon eine GbR gegründet. Ohne schriftliche Festsetzung, aber wir sind dann schon eine GbR. Aber egal, anderes Thema. Das Jugendwort des Jahres. Es ist gewählt worden. Mhm. Ja.
Ja, ich habe vorhin schon getweetet, when Langenscheid decided lost, als Jugendwort des Jahres, I really felt that, weil mir ging es wirklich so, als ich das so gesehen habe, das war erstmal das Wort, das ich finde, das einfach super gut zu diesem Jahr passt und ich bin fein damit. Also ich finde sogar, das erste Mal, dass es einfach kein Cringe-Wort wurde, ein Wort, das ich auch total in meinem Sprachgebrauch fühle und ich glaube, dass vor allem junge Menschen total viel verwenden und es ist halt ein Signature-Wort für dieses Jahr auf jeden Fall. Also ich finde es richtig nice, aber wir sind da sehr geteilter Meinung, oder Falk? Wie geht's dir denn? Du hättest lieber ein Cringe-Wort.
Safe.
Hast du denn ein persönliches Jugendwort des Jahres, das du jetzt einfach vielleicht...
Ja, wie du gerade schon bemerkt hast, ich benutze das tatsächlich im Alltag nicht, aber ich sehe und höre sehr viele Menschen, mit denen ich spreche, die einfach das Wort safe benutzen. Mhm. Das wäre für mich tatsächlich vielleicht besser gewesen, vernünftiger, häufiger genutzt, auffälliger. Mhm. Bei diesem Jugendwort des Jahres bin ich das erste Mal einfach wieder lost. So, ich fühle mich einfach wie früher, ich fühle mich abgehängt. Nein, das ist gar nicht mein Problem. Ich finde dieses Wort nicht so oft benutzt, aber hey, die Community, die Demokratie hat gewonnen. Alles ist gut. Ich freue mich für alle.
Ja, und wir haben ja noch ein paar Versuche Zeit. Also wir könnten, glaube ich, nochmal einen eigenen Podcast abkoppeln über Jugendwort des Jahres. So viel Redeanteile hatte dieses Thema hier schon in dem Podcast.
Bonschlonzo.
Oh Gott. Ja, okay.
So. Das würde mich wundern, wenn das nächstes Jahr nicht Jugendwort ist. Es hat ein junger Mann kreiert, auch wenn der Enkelsohn da von dem Kieler, ihr Alten, ihr erinnert euch, egal. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema und zwar gemischtes Hack.
Lecker.
Ihr kennt es.
Bolo.
Ja. Einer der, wenn wir schon bei Bolognese waren vorhin, einer der erfolgreichsten Podcasts der Welt. Ja, ich habe letztens Felix Lobrecht im Interview gehabt und er musste mich 4-mal korrigieren, wie erfolgreich er ist, weil ich es 4-mal falsch im Radio sagen wollte. Eigentlich wollten wir nur Klassik über Breakdance reden. Ja, eigentlich wollten wir nur über Breakdance, also wir haben auch viel über Breakdance geredet und welche Songs er feiert, aber im Speziellen musste ich mich mehrfach korrigieren, weil er ja auch Erfolgsbuchautor ist, Filme werden gedreht, Castings werden gemacht und so weiter und so fort. Aber das ist ja auch nur ein Teil von Gemischtes Hack. Die beiden, die den Podcast machen, haben sich irgendwann überlegt, wir machen noch eine zweite Schiene und in dieser zweiten Schiene so 5 Fragen an im Gemischten Hack irgendwie so, da haben sie sich Gäste eingeladen. Und dieses Mal war Rin zu Gast. Mhm. Und
also ich muss dich da kurz korrigieren, ja. Als wahrscheinlich auch schon, ich glaube, sie heißen Hackies, ich nenne mich jetzt einfach auch so, das war eigentlich eine Rubrik, die beiden, Tommy Schmidt und Felix Lobrecht, sich immer so im Podcast als Frage stellen und plötzlich wurde das so ein bisschen outgesourced und es wurden diese Fragen an Gäste gestellt und mit der Prämisse an Gäste, die nicht so oft irgendwo auftauchen, was ich mega cool finde, sich das mal so vorzunehmen, weil sonst oft so Comfort-Formate sind, wo man sich denkt, ja, die Person habe ich jetzt auch schon 8-mal in Podcasts gehört und das ist echt schon mal Props an das Format und jetzt kommst du zu Rin.
Der war zu Gast, man hat sich unterhalten und jetzt kommst du.
Ich muss erstmal kurz ein ganz, ganz großes Lob an Felix Lobrecht aussprechen. Ich finde das immer so krass, wenn der irgendwie mit Rappern, RapperInnen interagiert, der hat der hat ein Knowledge, das er abrufen kann, das merkt man total im Gespräch, was ich immer super sympathisch finde, weil er ganz, ganz, also ich war total überrascht, ich hätte irgendwie gar nicht gedacht vor dem Format, dass er jetzt ein sehr interessierter Gesprächspartner ist. Ich finde das aber immer jedes Mal wirklich krass, was er für Fragen stellt, wie er sein Wissen einwebt, aber immer nur an Stellen, wo du dir denkst, ja, das war cool, hier noch so ein bisschen Background-Wissen zu haben oder mal eine Anekdote. Und ich fand das jetzt bei Rin auch nochmal, also mit einer der liebsten Folgen, die ich bis jetzt so in dem 5 Fragen angehört habe, weil man hat so gemerkt, wie die sofort geklickt haben und sich so, ich weiß es nicht, ob die, also Felix meinte auch, dass er schon mal irgendwie auf einem Konzert von Rin auch war und die haben so ein paar Berührungspunkte, aber ich war total überrascht, wie gut es funktioniert hat, zumal ich jetzt nicht glaube, dass so diese Proto-Schwaben erstmal so mit Felix klicken und ich finde aber, da hat man total gemerkt, die klicken halt über ihr Rap-Wissen, über ihre Liebe zu Hip-Hop, zu Rap und ich fand das ein ultra sympathisches Gespräch, weil Rin echt schwäbisch war. Ich fand es echt funny, wie er so ganz viele so Schwaben-Sachen erzählt hat, so dass er irgendwie jetzt so ein Rentnerlife führt und mit seinem Benz irgendwie in die Waschanlage und zum Kuchenessen fährt sonntags und dass er sich ein Haus gekauft hat von dem Geld und dass es ihm echt gut geht und dass er ja da auch echt sehr schwäbisch ist und dass ja im Schwabenland alle irgendwie fette Autos fahren und dass er sich das ja nie erträumt hat. Also es war so ein ganz angenehmes, super sympathisches Gespräch und dazu dann auch noch so eingewebt total viele Background-Infos, die mir jetzt so nicht bewusst waren, so dass Elvier zum Beispiel Rin bei seinem ersten Track total beraten hat, dass man als erstes einen Pop-Track raushaut und zu den Radiosendern geht, zu den Radiostationen geht, statt jetzt einfach so im Hip-Hop-Genre zu bleiben, wo er natürlich voll gewonnen hat, aber ich meine, man weiß noch, wie das damals war, als es überall im Radio plötzlich lief und jedes Kind irgendwie Rin mitgerappt hat. Solche Moves hat man vielleicht irgendwie schon mal gehört und wenn man das jetzt so beobachtet hat, Rins Karriere, dann war das klar, aber ich fand es trotzdem interessant, nochmal so das Background-Wissen zu hören und ich fand, dass sie unfassbar gut geklickt haben. Wie ging es dir? War es für dich mehr wert, dieses Gespräch? Was ist dir aufgefallen?
Also ich fand erstmal interessant, dass sich die Autowaschanlagengeschichte ein bisschen aufklärt. Du hast das gerade eben schon angedeutet. Er gesteht ja und gibt offen zu, dass er ein kuchenessendes Rentner-Lifestyle pflegt, eben mit seinem Benz am Sonntag auch zum Autowaschen zu fahren. Und er hat dann immer so Posts gemacht und das hat sich irgendwann, also ähnlich wie ich es auch schon vermutet hatte, zu einem Joke entwickelt, der, und das hat er dann aber auch erzählt, dass es doch ernst werden könnte, weil ja dann jetzt auch Angebote gekommen sind. Leute gesagt haben, ja, ey, wir können jetzt ernsthaft so eine Autowaschanlage, ich möchte mal wissen, wo Menschen sind, die Geld übrig haben, um zu sagen, ja, wir machen jetzt eine Autowaschanlage. Die sozusagen den ganzen Markt absuchen nach irgendwelchen Rappern, die irgendwelche Scherze machen, um denen dann irgendwelches Geld entgegenzuwerfen. Mach doch jetzt mal eine Autowaschanlage. Also, wir sind gespannt, ob es sich final manifestiert. Ich glaube, du hattest vorhin erzählt, dass es T-Shirts gibt davon.
Ja, also er hat jetzt irgendwie für einen Abend freigeschaltet auch so Rins Waschanlage Shirts mit einem echt auch, also fast schon so, es sieht irgendwie aus wie so ein alter amerikanischer Basketballverein Logo. Ich finde das Merch mega nice. Wenn ich nicht so viel Geld für Merch ausgeben würde, dann würde ich mir auf jeden Fall das auch noch koppen. Also es ist auf jeden Fall, sind so Drip Splashes drauf und dann eben so dieses alte Auto, dieser, ich weiß nicht, was es sein soll, ein Mustang oder so. Und dann steht da halt Rins Car Wash. Also es ist schon, Tommy Schmidt hat das dann auch so ein bisschen belächelt und meinte so, naja, Felix und Rin, ihr beiden, ihr müsst ja auch immer aus allem irgendwie Geld machen. Und Rin meinte dann so, ja, der Rubel rollt. Aber ich finde halt, bei solchen Sachen verkennt man auch, dass es ja voll viel Arbeit ist und dass es ein Rin gerade eigentlich nicht bräuchte. Also der, für den ist es ja im Zweifel mehr Arbeit, irgendwie so ein Design zu entwickeln, ein Logo zu entwickeln, das zu verkaufen, dann für einen Abend das freizuschalten, rauszubringen. Natürlich verdient er da auch was dran, aber ich finde es halt bei solchen Joke-Aktionen voll cool, dass sich die Leute die Mühe machen und das herstellen und wenn es halt genug Leute gibt, die das auch abfeiern und dann kaufen, es muss ja niemand was kaufen. Also ich fand es irgendwie super sympathisch, dass Rin da irgendwie so ein bisschen sein Rentner-Life zelebriert und das jetzt auch noch so als Merch rausbringt. Also ich glaube, in 20 Jahren wird der von der Story auf jeden Fall erzählen und du wirst dir denken so, was? Du hast eine fiktive Autowaschanlage aufgebaut und hast dann das Merch dafür verkauft? Okay, Bro.
Naja, es ist eine Frage, ob das Rudel tollt, ob dann eben der Rubel rollt. du hast ja gesagt, dass sie so gut miteinander klicken.
Ja.
Und ich glaube, dass der Hintergrund dafür darin liegt, dass sie wirklich sehr ähnliche Mindstates haben und ähnliche Menschen sind, die, und was ich jetzt gleich sagen werde, ist vielleicht ein bisschen frevlerisch und vielleicht wird sich der ein oder andere auf die Füße getreten fühlen oder auch nicht, ist mir egal, ich werde es ja trotzdem sagen, aber diese Kultur, Hip-Hop, ist ja, wie schon so oft erwähnt, Sprachrohr derjenigen, die nicht gehört werden im Allgemeinen in der Gesellschaft. Und wenn wir uns da jetzt Felix Lobrecht angucken, dann wissen wir aus seiner Historie, okay, in Neukölln aufgewachsen, nie richtig Kohle gehabt, irgendwie alles immer vom Munde abgespart.
Vater, der die Kids erzogen hat, größtenteils alleine.
Wird nicht einfach gewesen sein so. Rin, wissen wir, ist Kind einer Gastrofamilie, die laut seinen Aussagen auch einige Insolvenzen durchhaben. Das ist auf jeden Fall auch kein einfaches Leben. So, das ist sehr viel Arbeit, sehr viel Knüppeln. Und Rin hat an einer Stelle etwas Besonderes gesagt. Und zwar hat er sich überlegt, dass er gerne so etwas machen würde wie eine Art Jugendhaus 2.0. Das heißt, sie haben sich dann beide darüber unterhalten, dass er gerne Geld in die Hand nehmen würde oder organisieren würde, vermitteln würde zwischen der Stadt und dann eben den Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, etwas zu machen. Der Hintergrund für ihn, und das fand ich besonders faszinierend, der Hintergrund für ihn ist ein Kumpel, der, soweit ich das richtig verstanden habe, sich mal kein Weed gekauft hat. Und die 50 Euro, die dann übrig waren, die hat er genommen, um ein Mikro zu kaufen. Und dieses Mikro ist der Startschuss für diese Gruppe von Leuten gewesen, die in dieser kleinen Stadt gerappt haben. Und es gibt einen Song von Nas, der heißt All I Need Is One Mic. Und es ist im Grunde auf den Punkt gebracht, was es benötigt hat, dass Rin eine Karriere starten konnte, nämlich ein Mikro. Lustigerweise sein erster Song, weil ich habe nachher nochmal mit ihm gesprochen, sein erster Song ist der, den ich gehört habe und auch gepostet habe. Es ging direkt alles aus diesem einen Mikrofon los. Und das finde ich extrem faszinierend, weil alles, was es braucht, ist eine Option, ist eine Chance, um zu sehen, wohin der Weg gehen könnte. Und genau daraus den Gedanken zu schöpfen und zu sagen, okay, ich möchte ein Jugendhaus gründen irgendwann mal. Den finde ich extrem faszinierend, weil das ist für mich der Original-Hip-Hop-Gedanke. Du nimmst was, es hilft dir raus aus der Situation, aber, und das ist das, was ich vorhin meinte, dass ich vielleicht jetzt einigen auf den Fuß oder auf die Füße trete, ich habe länger nicht mehr das Gefühl gehabt, dass wenn ich mit Leuten zu tun hatte, die erfolgreich im Hip-Hop unterwegs sind oder erfolgreiche Vertreter des Hip-Hops sind, so wie Felix Lobrecht, dass die dann noch wissen, wo die herkommen und dass sie vielleicht auch daran denken, was zurückgeben zu wollen.
Ja.
Und das fand ich wahnsinnig erfrischend, als ich das gehört habe. Und das ist für mich der Punkt, wo die beiden miteinander so stark klicken, weil die nie vergessen haben, wo die herkommen. Und es ist einfach, es schließt sich da für mich einfach auch nochmal der Real Hip-Hop-Kreis, weil das sind genau diese Werte, das, was viele der älteren Hip-Hopper als verlustig gehend ansehen. Hier sind zwei Protagonisten, an denen ihr euch festhalten könnt.
Ich finde das voll den nicen Ansatz, was zurückzugeben, aber ich würde auch sogar noch einen Schritt weitergehen. Und ich dachte mir nach dem Podcast sogar, natürlich ziehe ich mir irgendwie Anne Will und Markus Lanz und so rein, aber welche Gesellschaft soll das abbilden? Und ich fände das so cool, wenn Felix Lobrecht, keine Ahnung, eine Talkshow oder ein Format macht, ich hatte das Gefühl, dass es bei den beiden so geklickt hat in dem Moment und Felix da eine Stimmung geschaffen hat, in der Rin auch einfach super viel erzählt hat, was er wahrscheinlich jetzt bei einem, ich sage es, muss ja gar nicht Markus Lanz sein, kann ja einfach auch irgendwie ein Thilo Jung sein oder jemand, der einfach so vielleicht in seinem Alter ist, aber aus einer komplett anderen Ecke kommt. Und ich fände es so cool, wenn Felix irgendwie so einen Raum bekommt oder Raum schafft, um mit Menschen zu reden, die sich einfach wohler fühlen, wenn sie mit jemandem wie Felix reden und er da Sachen aus den Menschen rauskriegt, wo du dir vielleicht denkst, okay, krass, das schafft jetzt gerade eine Atmosphäre und das merkt man ja auch total, weil sich Tommy auch ein bisschen rauszieht. Das kann Tommy in dem Moment ja auch gar nicht erfüllen, weil er einfach eine andere Lebensrealität hat. So wie wir irgendwie hier sprechen und du mir halt dann sagst, okay, Jule, vielleicht liegt's halt bei dem Ketchup und der Bollo nicht unbedingt nur dran, dass die Mutter vom Florian keine Bollo kochen wollte. Und ich finde, das beflügelt ein Gespräch total, wenn verschiedene Backgrounds reinkommen. Und ich könnte mir das super gut vorstellen und hoffe, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten irgendwann das sehen und dem auch mehr Platz geben. Das passiert ja gerade schon, aber ich finde, das muss noch viel mehr passieren, weil ich glaube, dass sich jeder was aus dem Gespräch rausnimmt und es teilt nicht, sondern ich glaube, das verbindet und klärt total auf. Und ich fand das, also die Atmo da, die hätten große Talkmaster so nicht hinbekommen. Und das hat sicherlich zum Teil was mit Felix' Background zu tun, zum Teil auch einfach, glaube ich, dass da ein Vibe da war, der vielleicht auch nicht immer da ist bei jedem Gast. Aber für mich war es irgendwie krasser Mehrwert. Und jeder, also wirklich, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann zieht euch die auf jeden Fall rein. Große Empfehlung.
Wenn wir schon bei Tänzern sind, dann können wir gleich zum nächsten Thema übergehen, wo es auch um Tanzen geht, nämlich Capital Bra. Das ist schon einen kleinen Moment her, aber er hat erzählt, im Zusammenhang eines journalistischen Beitrages, ist jetzt nicht so viel gewesen, aber es ist so ein Satz, der mir so hängen geblieben ist, nämlich, dass er einen Faible dafür hat, in seinen Musikvideos zu tanzen. Und da musste ich kurz daran denken, okay, tanzen kann, muss nicht, aber tanzen kann ein schwieriges Thema sein. Und ich finde es gerade deshalb interessant, weil ich habe ja gesagt, dass ich mit Felix Lobrecht ein Interview gemacht habe für die Radiosendung, die ich bei Enjoy mache und wo wir über seinen Breakdance, über seine Historie sprechen. Und er hat da eine Sache erzählt, indem er sagt, was er immer faszinierend an der Breakdance-Szene fand, war, dass wenn man in einen Raum reinkommt, wo 20 Jugendliche aus 60 Nationen sind, die sich wahrscheinlich einfach sonst alle nur auf die Fresse schlagen würden, die sind da konzentriert miteinander und zeigen sich Moves und verbessern sich und das war die Feststellung am Anfang, wenn jemand den Raum betritt, dann kommt er rein und sagt jedem Einzelnen Hallo. Und das hätte er in keiner einzigen anderen sozialen Gruppe bisher erlebt. Da hätte es immer irgendwie so, ach, du bist nur der Praktikant, ja, dann bräuchte ich ja nicht Hallo sagen. So mäßige Sachen, ja. Das hätte er also nur bei den B-Boys wäre das bisher für ihn so gewesen, dass jedem Hallo gesagt wurde. Und was ich interessant daran finde, ist, dass ja, wir haben vor ein oder vor zwei Wochen haben wir über Navido gesprochen, den Rapper, und was so die Stereotypen und die Klischees sind, nämlich das Gangster-Rap, Straßen-Rap ist immer, das sind die Harten, die in der Ecke stehen, die nicht lächeln und so weiter und so fort. Und Tanzen ist ja eigentlich, das wäre jetzt die Frage, ist Tanzen Gangster oder nicht? Und zwar in Deutschland, nicht in Amerika. Und wenn ja, warum? Also Frage an dich, ist Tanzen Gangster oder ist es Ungangster?
Also ich muss da kurz ein bisschen ausholen, weil wir haben ja hier schon mal auch über so Drill, also so UK Drill und alles, was so in diese Richtung geht, gesprochen. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich da total, wenn die in den Musikvideos so lachen, die Gangs, und so richtig, du siehst so, dass die lachen alle so krass. Und das ist so ein Feature, das man eigentlich in Deutschland überhaupt nicht so, wenn man Gangster ist, dann schaut man ernst, man wippt vielleicht so ein bisschen, aber man tanzt nicht, man lacht nicht und so. Ich finde aber, wenn das dann Rapper, Rapperinnen machen, dann bricht das sowas auf, was bei mir dazu führt, dass ich das unglaublich stark finde und mir halt so denke, boah, das ist irgendwie so, wenn jemand cool tanzen kann und so geile Moves hat und ob das jetzt, keine Ahnung, von A zum J bis Haftbefehl oder so, wenn die tanzen in ihren Musikvideos und das geil ist und das so coole Moves sind, dann strahlt das für mich. Ich weiß nicht, ob es Gangster ist oder ob es so ein Standing ist irgendwie, aber es strahlt für mich eine Realness aus. Ich finde, bei Tanzmoves sieht man auch, hat das jemand so verinnerlicht oder macht er das jetzt, weil man so, bestes Beispiel Luciano und Shirin, wo Shirin dann so versucht zu tanzen wie Luciano und man sieht halt, sie versucht so zu tanzen wie er und er tanzt eben so. Und ich finde, das ist... Ich weiß nicht, ob Gangster da die richtige Frage, die Antwort darauf ist. Ist es denn Gangster? Was ist schon Gangster? Aber ich finde es auf jeden Fall ultra cool und nicht cool auf so eine Weise, wo man sagt, es ist jetzt so sarkastisch lustig, man verarscht sich, sondern ich finde es wirklich einen richtig mies coolen Auftritt. Und deswegen würde ich schon sagen, dass es, wenn es denn Gangster sein soll, dass es Gangster ist, wenn man es nice rüberbringt.
Okay, ich habe dich jetzt gerade so verstanden, dass es eigentlich weniger, ich habe ja auch eine Suggestivfrage gestellt, ja. Ich gebe das ja offen zu, ja, dass es gar nicht so sehr eine Frage von Gangster oder nicht Gangster ist, sondern mehr von, kann man tanzen oder nicht? Was bedeuten würde, dass, weil ich so wenig Gangster-Rapper in ihren Videos tanzen sehe und auch auf der Bühne, wenn ich sie denn mal live betrachtet habe vor langer Zeit, ihr erinnert euch damals, dann... heißt das ja, die können einfach nicht tanzen.
Ja, aber was ist
es ist nicht so, dass sie nicht tanzen, weil sie es nicht cool fänden oder so, sondern sie können es nicht.
Ja, aber ich glaube, die Frage ist ja auch, was heißt tanzen können? Ich glaube jetzt, aus dem krassen B-Boy-Hintergrund können die wenigsten Deutschrapper tanzen. Ich finde aber, dass ein paar, und da zähle ich zum Beispiel Luciano krass dazu, so Moves verinnerlicht haben, die einfach mies sind. Und ein Luciano kann wahrscheinlich kein Standard-Walzer und wahrscheinlich auch nicht irgendwie sich crazy auf den Kopf drehen wie Felix Lobrecht, aber er kann Moves machen, die so cool sind, dass ich manchmal so denke, oh, das würde ich irgendwie auch gern können. Was dann für mich bedeutet, dass er tanzen kann, weil er macht was, was andere nicht können und inspiriert damit. So, und oder was wäre deine Definition von tanzen können?
Oh, wenn ich ganz ehrlich bin.
Kannst du tanzen?
Ich behaupte, ich kann tanzen, ja. Ich habe Kontrolle über diesen Körper und kann ihn so bewegen, dass das nicht ganz unattraktiv zu betrachten ist.
Ja.
Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Das kann in euren Fantasien, kann jetzt diese Tonne auf Stelzen, dieser Spargel kann da jetzt abgehen.
Aber hast du so Signature-Moves? Sowas, was du vom Spiegel zu Hause geübt hast?
Ja, habe ich alles.
Geil.
Ich will nur darauf hinaus, ich glaube, mir ist es am liebsten, wenn einfach alle tanzen, auch die, die es nicht können.
Ja,
weil okay, ich das gar nicht schlimm finde, weil ich nämlich finde, dass Tanzen und sich zur Musik zu bewegen, soll ja Spaß machen. Und wenn ich das schon wieder unter diese Like-Grundlage stelle, dass das ja nur okay ist, wenn ich mich auch irgendwie cool, da kommt schon wieder dieses zum Tragen, was mich eigentlich nervt, ist doch egal, wie ich beim Tanzen aussehe. Hauptsache, ich habe Spaß daran. Und wenn jemand anders jetzt keinen Spaß daran hat, wie ich sehr gut oder sehr schlecht oder mittelmäßig tanze, meistens sind ja die lästern, auch diejenigen, die wiederum nicht tanzen gehen. So, weil die tanzen, haben keine Zeit zum Lästern. Und deswegen denke ich immer so, ey, macht doch einfach, wo ihr Bock drauf habt.
Ja, und es ist schon auch ultra sympathisch, wenn Leute so alles um sich rum vergessen und sich so die Seele aus dem Leib tanzen. Jetzt gar nicht so krasse Bewegungen, aber du siehst so, die fühlen die Musik und drücken das irgendwie mit ihrem Körper aus, egal wie. Ist schon ultra sympathisch, das zu sehen, finde ich, wenn Leute so Zero Fucks geben im Club. Also ich kann es nicht. Ich würde niemals so im Club richtig tanzen. Bin ich zu schüchtern oder I don't know. Ich tanze immer nur alleine zu Hause, aber ich habe miesen Respekt davor, wenn Leute das so können, einfach ausschalten können.
Ja, also wie gesagt.
Hast du einen guten Tipp oder ist einfach Alkohol im Spiel?
Scheiß doch auf die Likes. Und ja, okay, Alkohol kann helfen, die Likes zu vergessen, aber man sollte eigentlich von vornherein, das sollte nicht der Grund sein, warum man sich zur Musik bewegt.
Oh.
Jemand anders, der einen Grund sucht, sich zur Musik zu bewegen, ist Antifuchs.
Die.
Wie bitte?
Jemand anderes, die einen Grund sucht, sich zur Musik zu bewegen.
Okay, habe ich falsch gegendert.
Ja.
Antifuchs ist auf jeden Fall seit längerem mit einem Song draußen, den ich etwas ungewöhnlich fand. Ich habe dann Kontakt aufgenommen, ich habe ein paar Fragen geschickt. Das hat auch noch mal eine Woche gedauert, dann hat es eine Woche zurückgedauert, dann haben wir noch mal ein Thema extra geschoben. Also der Song ist jetzt schon, glaube ich, einen Monat alt, aber das macht nichts, weil die Thematik ist trotzdem eine interessante und ich habe sie jetzt auch noch nirgendwo anders besprochen sehen. Und zwar hat Antifuchs einen Song veröffentlicht, der heißt Ich find dich scheiße. Und ich sag mal so, das wird jetzt bei einigen schon etwas älteren Charakters, obwohl du kennst es doch, du kennst Ich find dich scheiße auch von Tic-Tac-Toe, oder?
Ich find dich scheiße.
Okay. Obwohl du giltst ja inzwischen auch schon als älter, oder?
Ja.
Danke. Auf jeden Fall, die Kinder der 90er kennen das noch von Tic-Tac-Toe. Und ich war so ein bisschen verwundert, weil in dem Song geht es genau darum, dass Antifuchs andere weibliche Rapperinnen offensichtlich scheiße findet. Also da sind so Zeilen drin wie, vielleicht bin ich broke, doch dafür bin ich keine Ho. Ich habe keinen Brazilian Buttlift und dann geht es so weiter. Dann geht es Zeilen wie, alter Frauenrap ist cringe, aber vielleicht ist das Absicht, Edelmetall singt, glaub mir, oben schwimmt nur Plastik, oder? Anti, Anti, Anti für immer. Ihr wollt nur das Para. Ich will, dass man sich erinnert. Also auch so Zeilen, wo klar gemacht wird, auf was sie sich bezieht, auf die klassische Schule, wie zum Beispiel Torch, weil das ist ja eine Torch-Zeile, die sie hier zitiert. Da würde ich erstmal wissen, wie ging dir das denn, als du diesen Song gehört hast? Hast du das sofort für dich fühlen und verstehen können, was sie rappt?
Also ich habe letzte Woche für einen Podcast Ali Neumann getroffen und mit ihr so ein bisschen drüber gesprochen, wie Frauen im Musikbusiness auch untereinander miteinander umgehen. Und was ich interessant finde, ist, wenn man sich so ein bisschen jetzt mit sei es Feminismus, sei es einfach so, es gibt immer diesen Spruch, support your local girl gang, den finde ich Frauen inzwischen krass verinnerlicht haben. Und ich finde es halt voll geil, sich so zu supporten. Ich finde, wenn man jemanden supportet, dann findet man das cool, was sie macht. Und wenn ich das nicht cool finde, dann sage ich einfach nichts dazu, weil ich mir halt denke, ja, muss ich jetzt, ich muss auch nicht, sag auch nicht zu jedem Rapper, den ich wack finde, irgendwas, sondern dann denke ich mir halt, okay, dann mach's halt nicht. Ich find's total schwierig, wenn man sagt, alle Frauen können nicht rappen, ihr seid alle wack. Und ich hatte total bei diesem, und gerade auch, weil ich das dann letzte Woche nochmal so mit Ali besprochen habe und sie eben auch meinte, so in der Popwelt, sie ist ja eher so Deutsch-Pop, ist es auch oft so, dass man sich dann so, ich will jetzt nicht sagen feindlich begegnet, aber so ein bisschen sich disst so gegenseitig und das ist nicht cool. Und mir geht's ehrlich gesagt so, als ich diesen Track gehört habe, dachte ich mir so, pff, man ist dann so leicht in Versuchung zu sagen, naja, du erwähnst hier sehr, sehr oft, dass Leute Erfolg haben und du das besser kannst. Antifuchs ist zwar eine große Künstlerin, aber sie hat jetzt auch nicht, natürlich prangert sie so eher die Leute an, die, also hier geht's ja vor allem so, der Hint ist ja Shirin David jetzt vor allem mit Brazilian Buttlift. Das fühlt sich für mich irgendwie ein bisschen verbittert an. Ich verstehe teilweise ihre Punkte, aber ich finde das einfach keine gute Art, miteinander umzugehen. So finde ich schwierig, ehrlich gesagt.
Ja, ich hatte ja eben schon erwähnt, dass ich ihr ein paar Fragen geschickt habe, weil mich das interessiert hat. Und die erste Frage, die ich ihr gestellt habe, war, warum hat sie das eigentlich gemacht? Was wollte sie damit zeigen?
Ob ich jetzt denke, dass ich denen jetzt gezeigt habe, wie richtiger Rap geht, ich weiß es gar nicht. Das war, glaube ich, eher, vor allem, ich bin der Meinung, das war noch nicht meine 100%. Also das ist noch lange nicht das, was richtiger Rap, glaube ich, ist. Insgesamt war das mehr oder weniger eine Herausforderung. Ich bin oberhalb aller Gürtellinien geblieben und jeder hat die Chance, mir das Gegenteil zu beweisen, um mir zu zeigen, okay, nee, Alter, ich habe zwar diese ganzen Attribute, aber ich bin doch ein doper Rapper. So würde ich das nämlich machen, wenn mich jemand frontet. Und ich glaube, ich bin ziemlich fair geblieben und glaube, jeder hat die Chance, mir das Gegenteil zu beweisen. Ich bin in einer Rap-Welt aufgewachsen vor 10 Jahren. Da hing ich auf irgendwelchen Jams ab, war das einzige Mädel und da brauchtest du echt noch Eier, um auf die Bühne irgendwie dir deine 5-10 Minuten zu krallen. Und die kriegen alles so auf dem Silbertablett präsentiert. Die müssen sich ja nicht mehr so wirklich durchkämpfen. Die haben das Gefühl, die kämpfen, aber in meinen Augen machen die das nicht. Und das war jetzt sozusagen meine offene Einladung. Meine Deckung ist unten. Zeigt mir, beweist mir das Gegenteil.
Okay, also wenn ich das jetzt nehme und noch zusammenpacke mit dem, was du vorher gesagt hast, dann würde ich erstmal feststellen, dass es Antifuchs auf jeden Fall darum geht, welche Arbeit im Rap zu leisten ist. Also es geht um Skills, es geht um Reime, um Technik und das sieht sie bei anderen Rapperinnen nicht. Das kann ich in Teilen auch nachvollziehen, wie sie das meint, dass es halt Persönlichkeiten gibt, die das eher über das Image regeln. Das ist tatsächlich auch schon in den 90ern ein Riesenthema innerhalb der Deutschrap-Szene gewesen, dass man klar machen wollte, ey, es geht nicht so sehr um dein Image, so, sondern das, was du kannst, deine Fähigkeiten. Und wenn deine Fähigkeit eigentlich nicht sehr stark vorhanden ist, du aber viele andere Dinge mitbenutzt und Effekte mitbenutzt und dadurch zum Erfolg kommst, dann hat das nicht so viel mit Rap zu tun. Ich glaube, dass das ihr Punkt ist, ihr Auslöser.
Also was ich interessant finde, ist, dass sie so ein bisschen sagt, weil ich habe es eigentlich total als Front und so von wegen, ach, wieso muss das denn jetzt sein? Aber wenn man Antifuchs ein bisschen kennt und sie ist ja total konfrontativ auch, dass sie das selbst erstmal so als Einladung versteht oder also diesen Track eher so versteht, so von wegen, ey, macht's doch dann so, wie ich das verstehen würde, wenn ich so ein Diss gedrückt bekomme. Ich würde halt irgendwie antworten und mich verteidigen und würde halt irgendwie zeigen, dass ich doch was kann. Das finde ich ganz interessant, weil ich finde, es wirkt, da merkt man halt schon noch, sie kommt eben nicht aus dieser glatt gebügelten Medienbranche, wo irgendwie ein Labelmanager in da stand, die dann meinte, okay, mach hier mal ein schönes Album, sondern sie kommt halt aus einer Ecke, wo man kämpfen musste und wo man vielleicht auch angegriffen wurde und sich etablieren musste. Und dass sie hier eine Sprache wählt, die, ich glaube, heute nicht mehr so gewählt wird unter Rappern und Rapperinnen, dass man sich so öffentlich so generell angreift, so ein Major Diss raushaut und dann sagt, naja, ich habe jetzt ja erstmal nur hier die Gesprächsgrundlage geöffnet. Ich bin gespannt, was ihr jetzt sagt. Das finde ich, also verstehe ich ein bisschen besser nach ihrer Antwort, wobei ich trotzdem sagen würde, dann finde ich, hat sie aber für mich zu allgemein gesprochen. Also ich fand jetzt nicht, dass hier super klar wurde, bei wem sie genau was sieht, außer so ein bisschen auf ein Aussehen zu gehen und zu sagen, okay, ihr seid halt nicht mehr so real, wie ich das war und bei mir war das alles anders. Dann hätte ich es irgendwie cooler gefunden, wenn sie konkreter geworden wäre, dass man konkret irgendwie sieht, was meint sie denn ganz genau und nicht einfach nur die ganze Branche und die ganze Szene so gegen die ganze Szene schießen und sagen, ich finde halt alles scheiße, was da ist. So, es gibt niemanden, der das gut macht.
Als Frau, naja, sie macht das ja schon, sie bezieht es darauf, du sagst, dass sie sich an Oberflächlichkeiten abarbeitet, aber das ist ja genau das, was sie kritisiert. Also, dass die Oberflächlichkeiten zum Erfolg führen und nicht das, was da drunter ist. Und das kritisiert sie.
Also, ich glaube jetzt nicht, dass sich jemand eingeladen fühlt, vielleicht am ehesten noch Shirin David, aber ansonsten, und ich glaube nicht, dass sie das macht, aber ich fand es, also mir persönlich war das dann zu generell für einen Diss, der irgendwie eine Gesprächsgrundlage aufmacht, wo man irgendwie sagt, okay, der Battle ist hier eröffnet, let's fight. Du hast sie aber auch noch eine andere Frage gestellt, die ich auch sehr interessant fand.
Ja, ich wollte von ihr wissen, warum sie Tic-Tac-Toe zitiert, weil, ich sag mal so, sie hat auch eine Zeile in dem Song, die lautet, dankbar für jede, die vor mir war, aber leider für keine, die nach mir kam. Jetzt ist das so, dass aus Sicht der Hip-Hop-Szene, der Real-Hip-Hop-Szene, zu der sie sich für mich in diesem Song bekennt, da gab es auch eine Reihe von Rapperinnen, die nicht sonderlich respektiert waren. Dazu zählten unter anderem auch Tic-Tac-Toe. Deswegen habe ich mich gefragt, wie passt das zusammen, dass sie Tic-Tac-Toe zitiert, während sie gleichzeitig Toy-Rapperinnen sagt, dass sie nichts können. Das habe ich sie gefragt.
Ich habe das sehr, sehr bewusst gewählt. Ich finde gerade Tic-Tac-Toe sind für mich Frauen. Mit dieser Musik bin ich selbst aufgewachsen. Auch wenn ihr Realness-Standing damals in der Hip-Hop-Szene nicht vielleicht so anerkannt war und auch vielleicht nicht alle Texte selbst geschrieben wurden, finde ich doch, rückblickend betrachtet, haben die viel losgetreten für Frauen. Hatten eine große Fresse, waren nicht das, was man haben wollte und waren irgendwie so rebellisch und das hat mich schon immer sehr inspiriert und gerade dieser Song ist, die Aussage ist einfach Zucker, ey. Gerade dieses Kopieren dann auch war natürlich auch etwas Bewusstes, in Anführungsstrichen Provokantes, was ich gemacht habe, weiß ich auch nicht, ob man provokant sagen kann, aber ich wollte damit auf jeden Fall spielen und glaube, dass gerade auch, wenn man daran denkt, wie sie auseinandergegangen sind, Tic-Tac-Toe mit dieser legendären Pressekonferenz, die wir alle wahrscheinlich kennen sollten, mit diesem Aspekt dahinter, Woman Support Woman und meiner Aussage, fand ich das ganz schön unterstrichen, dass also Woman Support Woman nicht einfach blind geschieht und auch nicht einfach Frauen supporten müssen, weil sie Frauen sind. Also ich möchte Frauen supporten, wenn sie dope sind. Genauso wie ich Männer supporten will, wenn sie dope sind. Genauso will ich auch supported werden, wenn mich jemand dope findet. Und nicht nur, weil ich eine Frau bin. Ich glaube, ich setze da so kein absolutes Statement mit diesem Song, sondern versuche so eine offene Diskussion zu starten und ich merke auch, dass das auf jeden Fall funktioniert und ich freue mich darüber, meine Meinung einfach sagen zu können und ein Statement zu setzen für mich und Female Rap.
Sorry, das war so heroisch am Ende, dass es mich zum Schmunzeln gebracht hat. Also, das finde ich ist eventuell eines der wenigen argumentativen Einfalltore, die ich da im Augenblick finde, weil wenn sie sagt, dass Tic-Tac-Toe schon viel bewegt haben und das stimmt ja auch, ja, das ist ja gar kein Quatsch. Ich will nur darauf hinaus, dass das dann auch, wenn das die Toys für die Real-Hip-Hop-Szene damals war und die viel bewegt haben für die sehr jungen Menschen wie sie,
ja,
damals ein junger Mensch war und das gesehen hat, dann besteht immerhin die Möglichkeit, dass die Toys von heute für die Anti-Fuchses in 20 Jahren vielleicht auch starke Sachen bewegt haben. Nur mal so als Gedanke in die Runde geworfen.
Erstens das, dann finde ich auch, ich glaube, dass Tic-Tac-Toe vor allem mit, sie hat diese Pressekonferenz erwähnt, ich glaube ehrlich gesagt, dass die Pressekonferenz jetzt nicht unbedingt im Standing der Frauen in der Szene super gut getan hat, weil man sagt Frauen eh schon immer diese negativen Attribute nach, dieses klassische Klischee, es ist zickig, die können sich nicht einigen, die haben den ganzen Tag Stress miteinander, bei den Männern ist es wenigstens, die sind wenigstens alle Bros und Gangs und so und Frauen streiten sich am Ende nur. Das, ich fand ehrlich gesagt, da jetzt zu sagen, ja, das ist, die haben super viel für die Szene gemacht, haben sie ja auch, aber ich fand, die haben auch viel für die Szene gemacht, wo man sich vielleicht denkt, ja, das hat aber auch wieder zurückgeworfen und sie sind für mich jetzt nicht die weiblichen Freiheitskämpferinnen für Female Rap und ich finde auch, wie ihr dann am Ende so ein bisschen fast schon, also wie sie sich fast schon vor dem Begriff Female Rap ekelt und also habe ich jetzt so rausgehört, du hast ja auch schmunzeln müssen, I don't know, finde ich komisch und auch diese, dass sie sagt, ja natürlich haben die sich auch Texte schreiben lassen, ja gut, aber wenn man eben genau auf dieses Ding geht und sagt, okay, ich will die neuen Rapperinnen, die sind alle Plastik, die kriegen alles, wie sie sagt, auf dem Silbertablett serviert. Ich finde, wenn man sich Texte schreiben lässt, das ist schon sehr nah an auf dem Silberblatt serviert bekommen.
Ich habe ja auch noch eine dritte Frage gestellt, nämlich ich wollte wissen, warum hat sie den Song so geschrieben, wie sie ihn geschrieben hat?
Das war, also die Gesamtsituation der Frauen in diesem Rap-Game, die mich einfach so total ankotzt eigentlich. Es gibt also definitiv Ausnahmen, aber so die erfolgreichsten, die in diesen Top-Rapperin oder Rapper, Female MC geworfen werden, haben für mein Verständnis nichts mit Rap zu tun. Und dann kommt noch dazu, dass einfach billig kopiert wird, also diese Situation, die hat bei mir das Fass überlaufen lassen hat, war, ich war im Studio und nebenan war eine chartrelevante Künstlerin eingemietet, ich will nicht mal sagen, sie ist Rapperin, ist sie in meinen Augen nicht, aber eine chartrelevante Künstlerin und da werden Ami-Tracks gehört, auf Repeat, pausiert, nachgesungen, eingesungen und dann als eigenes Werk verkauft und da kriege ich einfach nur noch das Kotzen, Alter, während ich nebenan sitze und mir den Arsch aufreiße. Also ich wollte einfach mein Statement dazu abgeben und mir das von der Seele schreiben.
Okay, aber das klingt ja auch nach einem wirklich sehr brutalen Trigger, den ich auch schon sehr gut nachvollziehen kann, wenn man genervt davon ist. Und ich glaube, was ich vorhin schon meinte, der Hauptpunkt ist tatsächlich diese klassische Sichtweise des Real Raps, dass wenn du echten Rap machen willst, dann musst du zum einen durch die Scheiße gehen und zum anderen musst du auch gewisse Techniken und Formen durchlaufen, weil ansonsten ist das halt
okay,
nicht
the
real thing.
Würde ich völlig widersprechen. Also wenn ich jetzt irgendwie Texte schreibe, dann lese ich mir auch super oft noch von SchriftstellerInnen Texte durch, die ich bewundere, um da so ein bisschen in den Flow reinzukommen und nochmal so in das Gefühl reinzukommen, wie die Texte geschrieben haben und das mich da inspirieren. Außerdem, ich finde auch ehrlich gesagt, wenn sie das anprangert, dann soll sie einfach Deutschrap is fresher than je besuchen und sich reinziehen, wie das halt auch bei Männern passiert. Also ich finde, das auf Female Rap zu münzen, ist für mich völlig fehlinterpretiert, weil das ein Vorgang ist, gegen den man ja was haben kann, von mir aus. Ich habe dagegen nichts, weil ich mir halt denke, jeder kann sich Inspo holen, so viel er will und Rap kommt daher auch, dass man was nimmt, was zu was Neuem macht, samplet, sich inspirieren lässt. Aber selbst wenn man das jetzt scheiße findet, ist es auf keinen Fall ein weibliches Attribut und für mich hört sich das hier so an, als würden das vor allem Frauen machen und das ist einfach, das finde ich die falsche Schlussfolgerung. Selbst wenn man die Situation von einer Frau sieht, dann finde ich, hätte es eher für mich eine aktuell zeitgemäß Rap-kritische Nummer werden sollen, weil das einfach nicht ein Problem von Female MC, sondern momentan, wenn man es als Problem ansieht, ein Problem von Rap ist. Und also, dass sie so sagt, okay, hier gibt's Künstlerinnen, die schauen eigentlich nur nach links und nach rechts und ich prangere das an. Der komplette Track besteht darin, nach links und nach rechts zu schauen, obwohl Antifuchs richtig nice rappen kann und eigentlich miesen Shit macht, den ich total abfeiere. Also wieso dann so nach links und nach rechts gucken und sagen, die anderen machen das so und das finde ich nicht cool. Wieso macht sie nicht einfach ihr Ding? I don't get it.
Ihr werdet euch einfach euer eigenes Urteil bilden, denn diesen Song findet ihr in der Schacht und Wasabi Playlist bei Spotify und da könnt ihr euch das dann nochmal selber reinfahren.
Ist es dein Track der Woche?
Nee.
Na dann ist es nicht in der Schacht und Wasabi Playlist.
Dann mache ich es jetzt zum Track meiner
okay,
Woche.
Okay, alles klar.
Ich hatte gedacht, dass das vielleicht ein guter Service ist für unsere Zuhörer. ihr könnt euch da, wie gesagt, jetzt euer eigenes Urteil bilden. Ein anderes Urteil, das ihr euch nur bei einem anderen Anbieter bilden könnt, ist das erste deutsche Rap-Album in 3D-Sound. Ich habe das so gelesen und habe so gedacht, wow. Also habe ich überhaupt nicht, aber ich wollte einfach mal so tun. Und war einfach, ja, das hängt ein bisschen damit zusammen, ich komme aus einer Generation, wo so 3D-Brillen in der Bravo so mit bei waren, so rot-grün und dann.
Ich auch,
es
bei
gab
mir waren
auch
die noch
3D-
in der TV-Spielfilm und man dachte so, das ist the future shit, wenn so
ja, das ist schon,
Billo
3D-Brille. Das ist schon die Nachfolgegeneration dann. Der weiße Hai in 3D und was es nicht alles gab.
Das war und, so schlecht alles.
Und dann, weißt du, man hat sich das dann so reingefahren und okay. Und dann, ja, dann kam die echte 3D-Revolution im Kino, also damals, als man noch ins Kino gehen konnte, ihr erinnert euch, vorm Krieg. Und da, am Anfang fand ich es geil, dann war ich schwer genervt, weil zu viele Filme gar nicht auf 3D produziert wurden, sondern einfach nur umgerechnet wurden, damit man diese 2-3 Euro für diese Brillen irgendwie noch verlangen kann. Das war dann ein bisschen nervig, zwar diese, ihr erinnert euch auch daran, an diese Phase, wo jeder Film in 3D, nur in 3D vorhanden war. Und deswegen bin ich immer bei solchen... Bei solchen Sachen, wenn das so angepriesen wird, dann bin ich da immer gerne mal ein bisschen so, ja, was kommt denn jetzt? Und es handelt sich um das Album Maximum 3 von Casey Rebel und Summer Jam. Die haben ja eigentlich angekündigt, das sollte ja eigentlich gar nicht released werden, dann statt 2 wurde es 3. Jetzt ist es ein ziemlich erfolgreiches Album, es läuft gut für die Jungs so. Aber dieses erste Deutschrap-Album im 3D-Sound, da habe ich... Also ich bin ja auch ein Fan von so historischen Landmarks, so Besonderheiten und habe mich halt gefragt, ist das etwas, was Deutschrap wirklich noch gefehlt hat? Wer hat sich das ausgedacht? Ich glaube ja, es liegt am Anbieter, es ist Amazon. Auf Level heißt die Playlist, die müssen ja in Konkurrenz mit den anderen Playlisten gehen, die sehr erfolgreich bei Monopolisten Spotify und so weiter laufen. Also muss man sich irgendwelche Besonderheiten überlegen. Jetzt gibt es ein 3D-Album. Jule, freust du dich so sehr auf ein 3D-Album wie ich?
Also ich habe da vorhin schon reingehört. Ich habe mir jetzt extra so ein Abo gemacht, kostenloses Abo, musste sofort, war sofort in so einer Kündigungsschleife
drin. Also hat es schon mal funktioniert,
drin.
Können wir festhalten.
Es hat kurzzeitig funktioniert, weil ich es mir reinziehen wollte. Ich habe mir das dann, wir haben hier schon mal über diesen, es gab ja schon mal neulich so einen 4D-Sound oder so 3D-Sound, I don't know, nee, 3D war es.
Quadrophinia.
Genau. Der
sag's einfach nur genau, es ist scheißegal, was ich sage.
Ja, ich bin gerade mitten in meiner Ausführung. Dieser Sound war ja so ein bisschen, ich weiß gar nicht mehr, was es für ein Genre war, aber es war auf jeden Fall kein Rap, es war irgendwie Elektro, es hätte aber auch Filmmusik sein können, fand ich, weil auch sehr viele so Töne und Geräusche drin waren und die mal so ein bisschen vermitteln sollten, wie krass das ist, wenn der Sound halt so um dich rumwabert und so vom einen ins andere Ohr geht und du hörst es dann immer leiser, dann kommt er wieder am anderen lauter und so Ringbewegungen, was Ton angeht, was ich ultra krass fand. Ich habe mir das jetzt runtergeladen und dachte mir, also ich fand das krass, weil es war eine Tiefe in dem Sound, die ich vorher so nicht gehört habe. Ich fand aber auch, dass dieser Beispiel-Track damals, der hat halt richtig das ausgereizt und hat halt gezeigt, was da alles möglich ist. Und ich hatte jetzt das Gefühl, dass bei dem Album es ein bisschen so ist wie beim TV-Spielfilm, wo dann die 3D-Brille so reingepappt ist und die Leute einfach so ratlos vor ihrem Röhrenfernseher sitzen und sich denken, thanks, Bro, für nichts einfach. Außer, dass ich jetzt rot-grün sehe. Und ich fand es ehrlich gesagt... ich glaube, dass man damit ultra viel machen kann. Ich fand das, also ich habe mir diesen Track mit Dings Waller 9 mit Casey, Summer Jam und Luciano reingezogen. Und ich stell mir richtig gut vor, dass das funktionieren kann, weil du durch die Adlibs, durch die verschiedenen Parts und dass der eine immer noch bei dem anderen reinslidet in den Part, glaube ich, könntest du das 3D-mäßig richtig krass machen. Ich hatte aber bei dem Album das Gefühl, dass es gar nicht so konzipiert war. Und ich glaube, dass man ein Album extra so konzipieren muss, dass es auf 3D funktioniert und dass es dann auch wirklich Bock macht, das sich so anzuhören. Ich sehe da total Potenzial, fand es jetzt hier okay, aber nicht richtig krass. Wie ging es dir rein? Hast du es angehört?
Also ich muss zugeben, dass es mich nicht so gereizt hat. Mich würde mal interessieren, wie viel sich da wirklich von begeistert gezeigt haben und sich deshalb ein neues Abo holen. Also ich frage mich, ob das jetzt der USP, ich bin ja großer Höhle des Löwen, der Löwenschauer, ja, dass das jetzt der Unique Selling Point der auf Level Playlist wird. Ich weiß es nicht. Lassen wir uns mal überraschen. Ein anderes Thema, das mich letzte Woche ehrlich gesagt geärgert hat, ich ärgere mich da schon seit längerem drüber, und zwar den Respekt oder eben den Nicht-Respekt für Krankenpfleger, Altenpfleger, Erzieher. Wer so ein bisschen in meiner Insta-Story rumhüpft, der wird festgestellt haben, dass ich hin und wieder mal so emotionale Ausbrüche habe, weil ich mich sehr aufrege. Das fing an, als der Shutdown begann und es irgendwie dieses Klatschen für die Wichtigen unserer Gesellschaft. So, ja, wir gehen jetzt um 9 auf den Balkon. Da war wirklich so, dass um 9 Uhr sind hier in meiner Nachbarschaft Menschen auf den Balkon gegangen. Ich habe die so klatschen gehört und habe ich so gedacht, ja, das ist ja schön, dass ihr jetzt für die klatscht. Okay. Dann habe ich gedacht, wie lange machen die das wohl? Und welche Auswirkungen wird das wohl haben, wenn die für die klatschen? Und im Endeffekt ist leider, manchmal habe ich noch so einen Restfunken Glauben an die Menschheit. Und das war so ein Moment, wo ich so gedacht habe, ja, vielleicht. Im Endeffekt ist leider genau das dabei rausgekommen, was ich mir die ganze Zeit schon gedacht habe. Irgendwann haben die Leute aufgehört zu klatschen, weil sie wahrscheinlich gemerkt haben, weiß ich auch nicht. Dann hat sich nicht so real richtig was für diejenigen geändert. Es gab ja gerade Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft Verdi, wo es auch darum ging, dass diese Berufsgruppen mehr Geld brauchen und dadurch mehr Anerkennung, also nicht Anerkennung in Form von Klatschen, sondern Anerkennung in Form von barem Geld, so, weil dann würde auch das Image dieser Berufe steigen. Und da bin ich letztens ganz besonders ausgerastet, habe, keine Ahnung, 100 Slides geschrieben oder so. Irgendwer hat das gesagt, ich hätte 100 Slides geschrieben, ich weiß es nicht. Und daraufhin haben sich auch ein paar aus diesen Berufsgruppen bei mir gemeldet und haben halt gesagt, ey, wenn du wüsstest, das ist alles hier noch viel schlimmer. Und das ist jetzt erstmal die Basis, auf dessen Folgendes passiert. Während ich also da ausgerastet bin, kommt am nächsten Tag eine neue Serie auf YouTube online. Diese Serie hat den wunderbaren, ganz wunderbaren Namen Ehrenpflegers. Ja, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ehrenpflegers. Das ist eine 6-teilige Serie, die vom Bundesfamilienministerium finanziert wurde. Wie ich inzwischen weiß, zwischen 700.000 und 1 Million Euro wurden dafür bezahlt. Die Personen, die man da sieht, die Darsteller, kennt man aus Serien wie Dark oder How to Sell Drugs Online Fast und ist so ein bisschen auch in diesem Stil, so ein bisschen. Ich muss zugeben, als ich geguckt habe, habe ich so gedacht, hat das die Bild- und Tonfabrik gemacht? Habe ich genauer geguckt, nee, hat Konstantin Film gemacht. Aber die haben gut zugeguckt, wie Bild- und Tonfabrik das so ein bisschen macht. Wie ging dir das denn erstmal, als du das gesehen hast?
Also ich habe nicht ganz verstanden, wo man damit hin will, weil ich finde, dass wir bei aller Kritik ein gut aufgebautes System haben, wie Gelder in unserem Land für was verwendet werden. Und ich finde halt, dass die Ministerien für mich eher eine Aufklärungsarbeit leisten müssen. Also mit Kampagnen, das ist ja eigentlich eine Form von Kampagne, was hier passiert. Ich finde die Kampagne dafür aber zu wenig aufklärerisch. Ich finde es halt, man hat hier versucht, was Unterhaltsames zu machen. Und dafür gibt es für mich die Rundfunkanstalten. Und man kann natürlich irgendwie was öffentlich-rechtlich produzieren und von mir aus auch gern in Zusammenarbeit mit einem Ministerium, aber ich fand, es war, ich habe es nur die Folge 1 gesehen, vielleicht wird es auch noch super aufklärerisch, aber ich fand, es war halt ein Movie und ich will eigentlich keinen Movie vom Familienministerium sehen. Ich möchte da gerne irgendwie eine Seite haben, wo ich hin kann und rausfinden kann, wie sieht's denn aus und wie du es gerade eben schon angeschnitten hast. Es sieht halt richtig scheiße aus für den Pflegesektor und ich würde hier gern vor allem auf Alexander Jorde verweisen, der hat einen super guten Twitter-Account, ist so ein Pfleger, der auch schon bei Markus Lanz war und da immer wieder auch von seinem Job erzählt hat. Aber vor allem erzählt hat, was sich ändern muss, was sich verbessern muss, der ganz, ganz viel kämpft. Das ist jetzt nur einer von wahrscheinlich sehr vielen oder vermutlich traurigerweise fast allen PflegerInnen in Deutschland, die so in dem Gesundheitssektor arbeiten und das schlimm finden, was da passiert. Ich würde gern solche Infos hören. Ich hätte Fans super, ein aufbereitetes Interview zu haben, eine Kampagne, wo Leute zum Sprechen kommen. Aber so ein Konstantin, wie du es gerade schon sagst, im How to Sell Drugs Online Fast Look Film oder Serie. Why? Also wenn jetzt jemand sich ernsthaft überlegt, Krankenpflegerin zu werden, dann glaube ich jetzt nicht, also ich glaube jetzt nicht, dass diese Serie, sie haben ja dann unten auch in dem YouTube, in der YouTube-Kommentarspalte so drinstehen, von wegen, wenn ihr es wirklich werden wollt, dann könnt ihr euch hier informieren, wo ich mir denke, okay, wir haben euch hier mal angeteased, wenn ihr es jetzt wirklich interessant findet und nicht nur zur Unterhaltung gesehen habt, dann informiert euch hier. Ist ein Konzept, ich finde es, also bei mir hat es, mich hat es nicht abgeholt.
Also ich hatte nicht gehofft, dass ich jetzt das Bundesfamilienministerium und diese Serie verteidigen muss, muss ich dann jetzt doch leider ein bisschen, weil es ist natürlich schon die Aufgabe dieses Ministeriums und sicherlich auch noch des Gesundheitsministeriums dafür zu sorgen, dass neue, junge Mitarbeiter, also Auszubildende, kommen und sich informieren können. Das heißt, die befinden sich natürlich erstmal im Wettbewerb mit allen anderen Ausbildungsstellen auch. Und müssen irgendwie gucken, dass sie junge Menschen erreichen. Ich glaube, wenn sie nur Basic-Informationen rausballern, wird das nicht funktionieren. Das ja. Wissen sie auch selber, weil die Informationen einfach, also das, was da stattfindet, ist einfach nicht so richtig geil. Muss man einfach ja mal zugeben.
Gebe ich dir recht.
Dementsprechend versucht man natürlich irgendwie eine Serie zu machen, die man gucken will. Die Frage ist nur so ein bisschen, wird das, was man dann damit transportieren möchte, also wie wird kommuniziert und ist das gut? Da habe ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten, weil natürlich es wird so häppchenweise in diese Serie mit eingestreut irgendwie in so Gespräche, wie das so funktioniert und was man da so macht im ersten Lehrjahr und dass man dann 1.000 Euro verdient und jetzt in der Serie bei den Ehrenpflegers, da reicht das dann für ein WG-Zimmer und ein gebrauchtes Golf Cabriolet so, wo man so denkt, ja, so viele Golf-Cabrio-Fahrer kenne ich jetzt dann doch auch wieder nicht, aber egal, sei jetzt mal dahingestellt. Und das Problem ist aber, dass diejenigen, die in dem Beruf arbeiten, vor allem sich auch sehr darüber aufregen, weil die nämlich sagen, ey, das ist so, als würdet ihr den Beruf, den wir hier machen, als etwas so wie so ein nettes Lächeln, das wäre so total simpel. Das ist es nicht. Dieser Job ist anspruchsvoll und schwierig und wird dann auch noch scheiße bezahlt. Und da wird ja auch nicht sonderlich viel dran getan. Was ich da jetzt an den Tarifverhandlungen und allem drum und dran gesehen habe, ist schon wieder so erbärmlich, dass man sich nicht wundern muss, dass Leute, die da anfangen, auch relativ schnell wieder aus dem Job raus sind. Das passiert natürlich alles, das ist nicht sichtbar in der Serie. Und deswegen gibt es da für mich, wie soll ich sagen, so eine Art Schere, die sich auftut zwischen dem, was da dargestellt wird und der Realität. Und das ist eigentlich immer in der Kommunikation Kacke. Und deswegen würde ich das mal als ganz schlicht schlecht gemacht beschreiben. Und ehrlich gesagt frage ich mich, für wie doof hält man eigentlich die Jugendlichen, die sich das dann da angucken? Also glaubt man, dass sie das nicht mitschneiden, dass sie das nicht wissen, dass, also vielleicht bin ich ja das Problem und halte die Jugendlichen für zu intelligent. Kann ja auch sein. Aber ehrlich gesagt, nee, sorry. Also Ehrenpfleger ist für mich komplett durchgefallen. Sorry. Schlimm. Kommen wir zu einer anderen Sache, die wiederum sehr erfolgreich läuft, auch wenn ich persönlich, geschmacklich, subjektiv gesehen erst noch schauen muss, ob ich mich damit arrangieren kann, weil ich habe erstmal generell habe ich ein sehr starkes Musical-Problem. Ich und Musicals, das passt nicht so gut zusammen. Ich habe schon als kleines Kind nicht verstanden, wieso Menschen vollkommen unmotiviert aus dem Nichts heraus auf der Straße anfangen sollen zu singen. Wenn ich das in Musical-Märchen oder so, bei Walt Disney war auch immer sehr problematisch, weil die einfach plötzlich anfangen zu singen und ich so, wo kommt denn die Musik her? Da ist doch gar keine Musik. Wieso? Das habe ich nicht verstanden als Kind. Und ich war schon damals sehr logisch, wie du bemerkst. Mhm. Und es gibt jetzt, ich habe mich schon immer gefragt, es muss doch auch mal ein Rap-Musical geben, weil das für mich ein No-Brainer ist. Und das gab und gab und gab und gab aber keins. Ich könnte mir vielleicht auch erklären, warum, aber das lassen wir heute mal aus. Und dann habe ich gehört, es gibt jetzt ein Rap-Musical, aber da geht es gar nicht um Rap. Hä? So, dann habe ich mich informiert und zwar ist es das Musical Hamilton. Es ist hochgelobt in den USA. Ich hab Questlove gesehen, der gesagt hat, das ist das Tollste, was er kennt. Ich habe gesehen, wie Leute irgendwie versucht haben, Tickets zu bekommen und sich dafür gegenseitig totgeschlagen haben. Und alle wollten, dass der Lin-Manuel Miranda, der das geschrieben hat, dass der zu Besuch ist und so. Also das ist das absolut topste It-Ding in den USA. Und dieses Musical kommt jetzt nach Deutschland. Was genau ist es? Es ist ein Musical, in dem es um das Leben des amerikanischen Gründervaters Alexander Hamilton geht. Es verfolgt Hamiltons Aufstieg vom emigrierten Waisen zum ersten amerikanischen Finanzminister und anschließende Krisen bis zu seinem Tod im Duell mit Aaron Burr. So, das heißt, es spielt also im 17. oder 18. oder dazwischen Jahrhundert und die singen und rappen dann auf der Bühne. Wenn du das jetzt so erzählt bekommst, was ist in deinem Kopf als Bild jetzt erstmal vorhanden?
Also, was ich daran schwierig finde, ist, dass es eine sehr amerikanische Geschichte hat und wenn man das jetzt versucht, aufs Deutsche zu übertragen, fehlen mir total die deutschen / europäischen Gesichter dazu, weil ich mir denke, dass das einfach, also es ist schon schwierig, so eine Geschichte zu vermitteln, wenn du Menschen hast, die einfach aus einem anderen, es hat sich einfach in Deutschland aus einem komplett anderen Genre entwickelt und aus einer anderen Unzufriedenheit. Und ich frage mich, wie man das abbilden will. Zumal ich singen und rappen tatsächlich schwierig finde, weil es halt oft Rapper gibt, die gut rappen können oder Rapperinnen gibt, die gut rappen können und nicht singen können und umgekehrt. Und das in der Kombi zu sehen und da noch die richtigen Menschen dazu zu finden, kann ich mir vorstellen, dass das in Amerika halt gut funktioniert. Ich bin gespannt, ob man erstens für die Geschichte in Deutschland so ein großes Interesse hat. Also natürlich ist es interessant, aber es ist ja von der Historik her einfach sehr, sehr weit weg von unserer Geschichte. Aber selbst wenn man jetzt sagt, okay, man kann sich ja trotzdem dafür interessieren, sehe ich noch nicht ganz, wie das besetzt werden soll.
Das ist sehr gut, weil man befindet sich, und das wird auch noch länger, soweit ich das bisher verstanden habe, so sein in der Casting-Phase, ja. Und jetzt ist das so, man hat beschrieben, was man so sucht. Und für die Hauptrolle Alexander Hamilton sucht man jemand im Spielalter 30er Jahre, Tenorbariton steht da oben drüber. Und dann ist da eine Beschreibung, die lautet, ein aufrichtiger, ehrgeiziger Draufgänger, der agiert wie ein Berserker. Berserker! Er sagt, was er denkt, egal was es kostet, muss sehr gut rappen können. Und jetzt meine Lieblingszeile, Eminem meets Sweeney Todd. Das suchen die. Wer in Deutschland, und das ist nämlich interessant, weil hier kommt nämlich ein weiteres Problem zum Tragen. Also, wenn ihr uns darüber reden hört und euch fragt, wo soll denn das überhaupt spielen, weil wegen Corona bla bla, also geplant ist für Herbst 2021, im Sommer, soweit ich das verstanden habe, sollen dann wirklich vor Ort die Castings passieren, also mit Personen, die man sich dann anschaut und es ist so, dass erstmal für ein Jahr das Ganze geregelt ist und funktionieren soll und so meine Erfahrung ist so ein bisschen, wenn man eine Rap-Karriere hat, macht, am Laufen hat, was auch immer, dann hat man nicht jeden Abend Zeit, um auf der Bühne zu stehen. Also nicht woanders. So. Und deswegen ist überhaupt die Frage, ob es am Ende uns bekannte, professionellere, agierende Rapper und Rapperinnen geben wird, die da mitmachen können, oder uns noch nicht so bekannte. Aber wer zur Hölle in Deutschland trifft die Beschreibung Eminem meets Sweeney Todd? Welchen Rapper siehst du da?
Also ich denke irgendwie die ganze Zeit, weil die ja trotzdem auch ein schauspielerisches Talent brauchen, denke ich irgendwie an Fat Tony, weil
sehr gut.
Der das schauspielen kann, der kann rappen und ich glaube, der ist auch so ein bisschen dieses Schauspieler-Ensemble-mäßige gewöhnt, weil du musst dich ja dann auch einfügen, du musst zu Proben da sein, du musst irgendwie dir auch gefallen in diesem Oeuvre. Das Schöne ist, aber das natürlich super speziell ist und ich kann mir vorstellen, also hier die Beschreibung der einzelnen Charaktere setzt immer voraus, dass sie rappen und singen können. Wobei dann manche sehr gut rappen können müssen und andere sehr gut singen können müssen. Ich bin mal gespannt, ob sich jetzt so ein Rapper hier irgendwie als Mezzosopran, so wird nämlich dann die Rolle angepriesen, sieht und sich darauf überhaupt bewirbt. Ich glaube, dass das eine Sprache ist, ein Oeuvre ist, das viele Leute erstmal total abschreckt, weil sie keine klassische Gesangsausbildung haben, sondern das eben, also da kommt der Rap auch gar nicht her. Also es ist ja ein komischer Maßstab. Ich glaube, da haut schon mal die meisten raus. Dann wird es die meisten anderen, die noch übrig bleiben, raushauen, weil diese Arbeit einfach exhausting ist. Und ich glaube, dass das, wenn man das nicht unbedingt will, dann ist das ultra anstrengend, dass du immer da sein musst, dass die Proben sind. Du kannst nicht sagen, ich bin gerade krank, ich habe keinen Bock, sondern du musst dann da sein. Und ich setze hier sehr auf, ich sage jetzt mal, zweite, dritte Reihe Deutschrap, Rapperinnen und Rapper, die Erfolg haben, aber da wird jetzt, denke ich, nicht irgendwie ein Haftbefehl stehen. So, da werden Leute stehen, die vielleicht irgendwie ein Album rausbringen, die aber sich auch ein Jahr länger Zeit lassen können und vielleicht auch mal in Kauf nehmen möchten, dass sie mal eine feste Anstellung haben über ein Jahr. Das ist ja auch eine Sicherheit, die man sonst so als Künstlerin nicht hat. Dann glaube ich, dass es eher Leute sind, also das, was Antifuchs vorhin so ein bisschen angeprangert hat, das würde ja hier super gut funktionieren. Leute, die vielleicht eher so im Rap-Dunstkreis sind und so ganz okay gut rappen können. Ich sehe da jetzt vielleicht irgendwie jemanden wie Teezy oder so, die toll singen, die rappen, die aber auch noch anderes zu tun haben und vielleicht einfach mal so neue Gefilde ausprobieren wollen. Das wäre jetzt so meins, aber du siehst schon so, ich habe jetzt sehr viel geredet und habe zwei Rapper rausbekommen. Hast du noch andere Leute auf der Liste, wo du vielleicht mal für die schon mal so eine Voranmeldung treffen könntest?
Also ich glaube, Alligator ist natürlich geradezu prädestiniert, das zu machen. Ob er darauf Bock hat, sei jetzt nochmal dahingestellt.
Ah, und KK würde auch gehen?
Ja. Es wird ja auch, also es sind ja nicht nur Männer, die gesucht werden.
Genau.
Für die Rolle der Angelica, Nachnamen kann ich jetzt nicht aussprechen, Spielalter 20er bis 30er, Mezzosopran, muss sehr gut singen und rappen können. Sie soll sein umwerfend schön, beherzt, scharfsinnig, mit ausgezeichneter Menschenkenntnis. Sie ist brennend in Hamilton verliebt, der mit ihrer geliebten Schwester Eliza verheiratet ist. Und jetzt der Endsatz, wie immer das Beste, Nicki Minaj meets Desiree Armfeld.
Das ist so, das geil, weil so immer bei den Leuten einfach so eins werden die kennen und das andere halt nicht.
Das ging mir ähnlich, weil ich ja nicht so der Musical-Dude bin, musste ich, also Sweeney Todd sagte mir was, das weiß ich aber nur deshalb, weil ich in einem anderen Film gesehen habe, wie ein Kind einen mordenden Friseur, irgendwie sowas. Deswegen weiß ich grob, was Sweeney Todd ist. Bei dem Rest muss ich tatsächlich ein bisschen googeln und Zack aus Chorusline, das kenne ich schon. Das ein oder andere Musical kenne ich. Aber das sind immer diese Endzeilen, die mich sehr zum Schmunzeln gebracht haben. Hier wird zum Beispiel auch ein Busta Rhymes meets Donald O'Connor. Donald O'Connor weiß ich nicht, aber dass jemand wie Busta Rhymes sein soll, finde ich schon mal lustig auf dieser Bühne. RZA meets Zack aus Chorusline. Also,
ja, auch hier Alicia Keys meets Elphaba. What the fuck?
Das ist, glaube ich, die Hexe aus dem Zauberer von Oz, ne?
Ja, genau. Aber jemanden zu finden, der sagt, ja, Alicia Keys, okay, ich denke die ganze Zeit an diese DSDS-Compilation, wo alle denken, sie können Fallen singen und sie fangen so an mit diesem hohen
Akkord. Hey, vielleicht kann Annemarie Eilfeld was machen.
Aber kann die rappen, ist halt dann die andere Frage.
Oh, es gibt bestimmt auch nur Singrollen und wenn, sie ja. hat ja gesagt, Rappen ist wirklich so dämlich, das kann jeder, also auch sie, von daher.
Ja, stimmt, gut, hat sie ja. sich selbst eine Rampe gebaut für ihre eigene Nummer hier.
Ja.
Ja.
Bon Schlonzo. Du merkst, ich habe mir nur vom Feinsten gegeben. Ja, also ich bin sehr gespannt. Ich werde mit denen tatsächlich mal Kontakt aufnehmen, weil mich das generell interessiert, was dahinter steckt. Ich möchte da gerne ein bisschen drüber berichten, mal gucken, was dabei rauskommt.
Okay.
Hast du denn einen Song der Woche?
Ja, ich habe einen Song der Woche und der ist noch diese Woche, weil der neue noch nicht draußen ist, nehme ich jetzt erstmal den Track Sis von Chanel. Man schreibt es wie Chanel, nur dass eben das EL hinten andersrum ist. Checkt das aus. Ich werde nächste Woche noch was zu dem neuen Track sagen, der noch nicht draußen ist, den ich aber auch gerade schon tot höre. Sie ist ganz neu auf dem Zettel. Ich habe sie irgendwie, also ich, auf Instagram hat sie auch noch super wenig Follower und fängt gerade so ihre Karriere an, aber deswegen erstmal viel Support für Female Rap, wie Antifuchs sagen würde. Und ganz, ganz nicer Track, ging mir sehr gut rein. Sis.
Gönnt euch das in der Schacht und Wasabi Playlist auf Spotify.
Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt und dann hören wir uns nächste Woche wieder, Donnerstag 16 Uhr.
Mach's gut, ciao.
Ciao.
Puls.